So, schönen guten Abend allerseits. Ich bin der Johannes Singer. Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder zu Hause und ich habe jetzt 5 Jahre meines Lebens investiert, um einen Doktor in Latein zu machen. Und ich sage euch, das ist eine richtig coole Entscheidung gewesen. Latein ist das coolste Fach, das man sich vorstellen kann. Wisst ihr, wenn du Latein lernst, dann verstehst du wirklich alles. Du weißt zum Beispiel, dass Mars kein Riegel ist, sondern ein Kriegsgott. Du weißt, dass Nike nicht nur eine Schuhmarke ist, sondern eigentlich an die Siegesgöttin Nike erinnert. Und wenn du die Schuhe trägst, weißt du, ich bin immer auf der Siegerseite. Super, gell? Kauf Nike. Wenn du Latein studiert hast, dann musst du nie Italienisch, Französisch, Rumänisch, Spanisch, Oskisch, Umbrisch, was weiß ich noch alles lernen. Du kannst es einfach. Also wirklich, ich kann nach Spanien gehen, ich lese mir irgendwas durch, ich habe nie Spanisch gelernt und ich verstehe es. Ist doch hammercool, oder? Latein ist der Hammer. Wer von euch hat sich noch nicht entschieden, welchen Beruf er mal machen will? Mach Latein. Das ist das Allerbeste, was dir passieren kann in deinem Leben. Das ist überragend cool. Stimmt mir alle bei, oder? Oder? Wer sagt, das ist die richtige Entscheidung? Warum? Stimmt ihr mir nicht zu? Ihr sagt wahrscheinlich, Alter, was will der von mir? Der kennt mich nicht. Warum nimmt er sich raus, mir zu sagen, ich soll Latein lernen? Das ist vielleicht für ihn schön, für ihn ist es toll, für ihn ist es richtig, aber für mich passt es einfach überhaupt nicht. Aber schön, dass er was für sich gefunden hat. Lass ihn da vorne sein, lass ihn glücklich sein, passt schon. Ich mache was ganz was anderes, gell? So, ich werde Schreiner. So, hab mit Latein nicht so viel zu tun, ist okay. Aber, gell? Ich finde schade, dass du das machst. Also Latein ist cooler. Also ihr sagt, erstens, ich kenne den nicht da vorne, was der sagt. Das juckt mich nicht. Zweitens, das gefällt mir nicht, das Fach Latein. Ich habe vielleicht das in der Schule gehabt, ich fand es zum Kotzen. Ne? Es gibt viele, die das sagen. Übrigens in 10 Jahren nicht mehr. Also wenn ihr dann 10 Jahre aus der Schule draußen seid, gibt es kaum noch Leute, die sagen, Latein war doof. Das habe ich selten erlebt. Nur ein Fall kenne ich von 100. Na gut. Die meisten sagen, es war eigentlich ganz nett. Es ist eine Frage, die euch jetzt nicht so stark berührt, obwohl der Beruf schon was Wichtiges ist. Machen wir es noch mal ein bisschen härter. Wer von euch ist noch nicht verheiratet? Hey, ich hätte für euch einen guten Partner. Wisst ihr was? Also, da haben wir den Lukas, der ist nicht verheiratet, gell? Welches Mädel ist noch nicht verheiratet? Oh. Oh. Also, jedes Mädel, das den Lukas nicht freiwillig heiraten wollte, ist total dumm. Der Lukas ist der Hammer. Der ist sportlich, der ist klug. Das ist ein hübscher Kerl, gell? Also Lukas ist einfach der Hammer. Also wer noch will und noch nicht hat, hier, guter Junge, guter, ist noch frei, ist zu haben, so ich es richtig weiß. Gell? Also er sagt, ja, er ist auch interessiert. Wunderbar, der beste Kerl. Oder? Wer stimmt mir? Ja, Lukas, steh mal auf, komm. Also, wer stimmt mir noch zu, dass der Lukas einfach der Hammer ist? So. Es haben sich nur Jungs gemeldet. Lukas, setz dich hin. Also, liebe Mädels, fühlt euch nicht angegriffen. Ihr habt selber auch einen guten Geschmack und solltet ihr nicht auf den Lukas stehen, ist es okay. Ich glaube, der Lukas kann damit leben, denn er kann auch nur eine von euch mal heiraten, wenn er das mal macht. Gell? Wenn ich jetzt, aber auch jetzt hier müsstet ihr sagen, hey, was will der eigentlich? Der kann doch jetzt nicht die Verkupplungsaktion starten. Das ist ja noch viel, viel persönlicher, wen ich heirate, oder? Als welchen Beruf ich wäre. Für einen Beruf, okay, dann soll er halt von seinem Latein schwärmen, beim Lukas, den Mager halt, ja, natürlich, aber ich kenne den Johannes nicht, ich kann ihm gar nicht vertrauen. Warum sollte ich das, was der hier sagt, ernst nehmen? Wir beschäftigen uns hier mit dem Satz mit einer noch viel, viel grundlegenderer Frage, als welchen Beruf du mal machst. Oder wenn du mal heiratest. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie du dein Leben grundsätzlich leben wirst. Wir reden hier beim SAT über Gott, über Jesus Christus und wir glauben, dass das die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist, die du treffen wirst automatisch, entweder lebst du mit oder gegen Jesus, es gibt kein Zwischendrin. Wir glauben, dass es die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist. Wir glauben, dass diese Entscheidung auch alles bestimmen wird, was nach dem Leben sein wird. Ihr habt die letzten 2 Predigten gehört. Der einen Predigt, machen wir mal Start, könnt ihr die Präsentation starten? Nein, nochmal zurück. Die letzten zwei Predigten. Ich mache es selber. Die erste Predigt war, glaubst du, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Da hat Peter gesagt, glaubst du das, dass er das kann? Benny hat letztes Mal darüber geredet, glaub an Jesus. Du hast Gott auf die eine oder andere Weise, hast du ihn schon mal erlebt? Glaub an ihn, denn sonst hast du ein Problem. Wenn du es nicht tust, zieht er sich irgendwann zurück und für dich ist es zu spät. Ihr solltet eigentlich bei diesen Predigten jeweils gesagt haben, Moment mal. Das ist das Thema von der Predigt heute. Moment mal. Du sagst mir, ich soll an diesen Jesus glauben, der irgendwelche Leute aus den Toten auferweckt hat, der von sich selber sagt, er ist Gottes Sohn. Moment mal. Wer bist du, dass du mir das sagst? Das sollte eine Frage sein, die auf jeden Fall aufkommt und vielleicht findet er Benny sympathisch und ein Jochen, der auch schon eine Predigt gehalten hat, auch und wie sie alle heißen, die hier schon irgendwie euch was weitergeben. Vielleicht findet ihr die sympathisch, sagt, ja, ich höre es mir an. Aber es geht hier nicht um uns, die wir hier vorne stehen, sondern wir reden ja über diesen Jesus. Und jetzt solltest du dir spätestens nach diesen Predigten die Frage gestellt haben, Moment mal, wer ist denn eigentlich dieser Jesus, an den ich da glauben soll? Ich will ja nicht einfach sagen, glaube an UFOs. Ja klar, glaube ich an UFOs. Also es ist ja wichtig, an was oder wen wir glauben, nicht nur, dass wir glauben, oder? Also die Frage sollte bei jedem von euch hochkommen, an wen soll ich denn da glauben? Das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Wer ist denn dieser Jesus? Und wir werden uns heute genau diese Frage stellen. Wir werden uns anschauen, was seine Ziele sind, was seine Motive sind, was er getan hat, welche Person er ist. Und die zweite Frage, die du dir stellen müsstest und solltest, ist die hier. Welche Folgen hat denn der Glaube an Jesus? Was passiert denn, wenn ich mich darauf einlasse? Wenn ich jetzt so begeistert von Latein rede, solltet ihr, wenn ich mir mögt, solltet ihr schon die Frage stellen, Jan, was kann ich damit mal machen? Und welche Möglichkeiten habe ich dann später im Beruf? Oder du solltest auch fragen, ja, was bedeutet denn das Studium? Was muss ich da können? Was muss ich da lernen? Was und so weiter und so fort. Gell? Also das sind lauter Fragen, die ihr auf jeden Fall stellen müsstet. Oder auch wenn ich sage, heiratet einen Lukas, müsst ihr auch sagen, ja, was ist denn das für ein Typ? Warum findest du den toll? Ich habe euch drei Argumente gegeben. Er ist klug, er ist hübsch, sportlich, ne? Drei super Argumente. Er ist auch noch lustig, viertes Argument. Ja, super, aber wahrscheinlich reicht es euch nicht, um zu sagen, ja klar, den heirate ich, nee. Also habt ihr hoffentlich mehr Fragen noch zu ihm und seinem Charakter, zu wem er ist. Wenn ihr hier vorne hört, glaub an Jesus, solltet ihr euch immer fragen, wer ist denn dieser Typ, an den ich da glauben soll? Ihr solltet euch immer fragen, was sind die Konsequenzen? Das macht ihr auch alle, wenn ihr euch entscheiden wollt, welchen Beruf ihr wählt und wen ihr mal heiraten wolltet, macht euch immer darüber vorher klar, was folgt denn daraus? Wenn ihr da zu wenig drüber nachdenkt, werdet ihr es spätestens dann bereuen, wenn ihr eure Ausbildung, euer Studium fertig habt und in einem Job angekommen seid, den ihr zum Kotzen findet oder in einer Beziehung gelandet seid, wo ihr am liebsten gleich wieder raus wollt. Habt euch vorher zu wenig Gedanken gemacht. Macht den Fehler bei Jesus nicht. Denkt da genau drüber nach. Und ich möchte euch heute ein paar Hilfestellungen geben. Ich möchte euch heute ein bisschen vorstellen, wer Jesus ist. Und ich möchte euch auch vorstellen, welche Folgen der Glaube an Jesus hat. Wir sind gerade im Satz hier, Kapitel 11 vom Johannesevangelium. Wir haben uns die Auferweckung des Lazarus angeschaut, schon zweimal, heute zum dritten Mal. Weil da steckt so viel drin, Leute. Da machen wir heute nochmal einen Durchgang. Ich möchte euch an diesem Kapitel 11, das ihr alle gerne selber auch mal lesen könnt, möchte ich euch diese Punkte ein bisschen nahe bringen. Was ist in Kapitel 11 passiert? Wir haben da Jesus, der hängt mit seinen Freunden und seinen Nachfolgern irgendwo rum und dann hört er, du, einer deiner besten Freunde ist gerade richtig sterbenskrank. Was macht Jesus? Ja, gut, bleiben wir mal noch da. Wartet eine Weile und die Jünger verstehen nicht, warum er nicht losgeht. Und er sagt, du, das ist eigentlich ganz gut, dass der krank ist, weil das wird Gott mal groß machen. Also Menschen werden Gott preisen dafür, dass der jetzt krank ist. Komische Aussage, oder? Er wartet und irgendwann sagt er so, jetzt gehen wir los, liebe Freunde, liebe Nachfolger, jetzt gehen wir hin und schauen uns die Lazarus mal genauer an. Und die sagen, was bist du verrückt? Da willst du hingehen, du, der wohnt frei in der Nähe von Jerusalem, das sind die Leute an der Macht, die dich alle tot sehen wollen. Jesus sagt, ja, wisst ihr, jetzt bin ich da, die Zeit, die ich jetzt noch hier habe, die muss ich schon noch nutzen. Jetzt gehe ich dann nach Jerusalem. Übrigens, der Lazarus, der schläft und ich will ihn jetzt mal aufwecken. Sie sagen, oh, was, der schläft schon die ganze Zeit, so lange seitdem, also seit der krank ist und du das gehört hast, schläft er schon. Ist ja super, dann wird er bestimmt wieder gesund, gell? Jesus sagt, nee, der ist tot. Aber ich bin froh, dass wir nicht da waren. Hey, das waren seine besten Freunde. Du bist froh, dass du nicht da warst, wenn er stirbt. Ich bin froh, dass wir nicht da waren. Um euretwillen. Was soll das? Wieso ist das für seine Freunde gut, dass sie nicht da gewesen waren, als der Lazarus gestorben ist? Komisch, oder? Sie gehen hin, kommen in dem Dorf an, wo dieser Lazarus mit seinen zwei Schwestern gelebt hat. Die ältere Schwester, die Martha, sagt, ey, wenn du da gewesen wärst, hättest du was machen können. Du bist doch Jesus. Und wir haben schon so mitbekommen, dass du schon so viele Leute geheilt hast. Die waren krank und du hast sie gesund gemacht. Und wenn du da gewesen wärst, der hätte bestimmt nicht sterben müssen. Was sagt Jesus? Sorry, hat was zu tun? Nö. Und er sagt, du Martha, glaubst du, dass ich die Auferstehung des Lebens bin? Sagt, ja, ich glaub das schon irgendwie. Sagt du, ja, dann komm mal mit. Die zweite Schwester kommt und sagt, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder hätte nicht sterben müssen. Was passiert mit Jesus? Jetzt ist er fix und fertig. Er sieht, wie die zwei Schwestern heulen. Er sieht, wie alle Leute drumherum weinen und einfach traurig sind, dass dieser Lazarus, das muss anscheinend echt ein beliebter Kerl gewesen sein, es waren viele Leute da, die geweint haben, wenn er tot war. Jesus sieht, wie die alle weinen und er packt es nicht mehr. Er muss auch weinen. Er ist einfach richtig fix und fertig, dass der gestorben ist und dass so viel Leid da ist. Er geht zum Grab, sagt, macht auf. Hat man von Manny gehört, es waren so Felsengräber, wo so große Steine davor gerollt waren. Das waren Gräber von eher reicheren Leuten. Die Armen hat man in irgendwelche Gruben verscharrt. Bei eher reicheren, die hat man so tolle Gräber reingelegt. War ein bisschen edler. Sagt, macht auf. Wir sagen, hast du einen Vogel, der ist seit 4 Tagen tot? Der müffelt doch. Habt ihr schon mal Verwesungsgeruch gerochen? Wer hat das schon mal gerochen? Wie es riecht, wenn jemand... Das ist widerlich, oder? Also ich habe das auch mal, also zum Glück nicht von einem Menschen, sondern von Vögeln gehabt. Ich habe in einem Zimmer gewohnt, da war eine kleine Dachspalte offen, da waren immer Vögel drin, die da genestet haben. Mein Papa hat irgendwann das zugemacht, aber vergessen, dass noch Vögel drin waren. Und die sind dann gestorben und dann hat es in dem Zimmer von mir gestunken ohne Ende. Das hat gemüffelt, das war widerlich. Und so ein kleiner Vogel hat ja nicht viel Saft, das vertrocknet irgendwann, das ist wieder gut. Aber wenn so ein Mensch stirbt, wir bestehen ja zu 90%, glaube ich, aus Wasser, und das ist das, was eklig wird, wenn diese Säfte anfangen zu gären und zu brubbeln und sich so, der Mensch sich so langsam auflöst, das ist richtig widerlich. Die sagen, hey, der stinkt schon. Sagt, ja, macht auf. Und irgendwann haben sie sich gedacht, ey, der hat so einen an der Klatsche, jetzt machen wir mal auf. Komm, dann gibt er Ruhe. Gell? Irgendwie irgend sowas müsst ihr wahrscheinlich gedacht haben. Wir machen das Grab auf und er sagt, Lazarus, komm raus. Und auf einmal kommt der Lazarus da raus. Und die Leute, die sind jetzt völlig aus dem Häuschen und sagen, was ist da passiert? Was ist da passiert? Die einen sagen, also jemand, der Tote auferwecken kann, der muss von Gott sein. So, was der sagt, das nehme ich ernst. Andere haben gesagt, der hat sich so doof aufgeführt die ganze Zeit und jetzt weckt er den auf. Also das kann nicht mit richtigen Dingen zugehen. Also den, das packe ich einfach nicht. Ich will nicht an den Typen da glauben. Der gefällt mir nicht. Und die gehen weg und sagen, den müssen wir umbringen. Gell? Wir haben da von Benny letztes Mal was darüber gehört, wie verschiedene Reaktionen auf dieses Ereignis waren. Wer ist Jesus? Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, was sind denn seine Ziele? Sein erstes Ziel, was über allem steht in dieser ganzen Geschichte, ist dieses eine, das kommt im ganzen Text immer wieder vor, er will mit allem, was er hat und ist, Gott verherrlichen. Wir lesen zum Beispiel Vers 4, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. In Vers 40 lesen wir, habe ich dir nicht gesagt, das sagt er zu Martha, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also wir sehen dieser Jesus, der ist davon getrieben, dass Gott zu seiner Herrlichkeit kommt, dass Gott wichtig ist, dass Gott alle Ehre und alle Zuneigung, alles bekommt, dass es um Gott geht. Der war davon so getrieben von diesem Gedanken, dass er den Lazarus hat sterben lassen. Der hätte kommen können. Der hätte Lazarus vorher gesund machen können. Aber er hat gesagt, es ist wichtiger, dass Lazarus stirbt, weil ich dadurch, wenn ich ihn auferwecke, Gott noch viel größer machen kann, als wenn ich ihn einfach nur so heile. Das ist eine krasse Entscheidung, oder? Jesus lässt Menschen bewusst sterben, damit Gott groß gemacht wird. Boah. Also sein zweites großes Ziel. Wir lesen in Vers 9 und folgende. Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil er das Licht nicht in ihm ist. Das ist ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt. Eigentlich sagt er hier, ich bin das Licht dieser Welt und ich bin jetzt da. Die Leute, die haben all das Licht dieser Welt nicht. Wenn ich nicht da bin, dann wandeln sie eigentlich in der Dunkelheit. Die sind total orientierungslos. Wenn ich da bin, kann ich ihnen Orientierung geben. Deswegen muss ich jetzt dahin. Ich muss jetzt nach Jerusalem oder in die Nähe von Jerusalem gehen, um dort ein großes Wunder zu wirken, obwohl es gefährlich ist, obwohl Menschen mich dort umbringen wollen. Er sagt im Vers 15, Lazarus ist gestorben, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Warum ist Jesus froh, dass er nicht da war, als Lazarus gestorben ist? Um der Jünger willen, ja. Aber sein Ziel war, sie sollen glauben. Und er wusste, wenn Lazarus stirbt, dann hilft es seinen Jüngern, an ihn zu glauben. Zu glauben, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Ist es sein großes Ziel auf dieser Welt? Sein zweites großes Ziel war, er wollte Glauben bei Menschen bewirken. Und dafür hat er alles gemacht. Dafür hat er den Lazarus sterben lassen. Er sagt, es ist jetzt besser, dass der Lazarus stirbt, weil dadurch erstens Gott groß gemacht wird, wenn ich ihn wieder auferwecke, und zweitens Menschen an Gott glauben, weil sie sehen, dass ich ihn auferwecken kann. Dafür hat er es in Kauf genommen, dass einer seiner besten Freunde stirbt, und dafür hat er es in Kauf genommen, dass er und alle seine Freunde, die noch bei ihm waren, in Lebensgefahr gekommen sind, weil die wollten ihn wirklich umbringen dort in Jerusalem. Das war ihm egal. Diese Lebensgefahr, in der er stand, die war ihm egal. Weil er diese zwei großen Ziele hatte. Er wollte Gott groß machen, er wollte, dass Menschen an ihn glauben. Warum soll ich studieren? Es gibt so 3 Gründe. Studieren ist cool, weil ich erstens mehr Geld vielleicht später mal verdiene. Zweitens habe ich vielleicht einen Job, wo Leute sagen, wow, ein cooler Job. Und drittens, ich lerne vielleicht Sachen, die man sonst nicht lernt. Ich habe mehr Wissen. So 3 Gründe. Aber wenn du studieren willst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass du ganz schön viel Opfer bringen musst. Ich habe so eine Homepage gefunden, da stand drauf 7 Opfer, die du bringen musst, wenn du studierst. Ich lese euch einfach mal vor, was die sagen. Sie sagen, das erste Opfer, das du bringen musst, ist sehr viel Zeit. Wenn man studiert, hat man so viel Zeit wie sonst nie. Nein, genau andersrum. Wenn du studierst und es gescheit machst, hast du eigentlich gar keine Zeit mehr. Das zweite, was du opfern musst, ist Schlaf. Habt ihr schon mal vor Prüfungen mal so richtig durchgelernt, nächteweise? Ich sage euch, in der Schule viel, viel weniger, als ihr es im Studium haben werdet. Da gibt's einfach Nächte, die sind sehr, sehr kurz. Das dritte, was du opfern musst, sind Hobbys. Denn in Prüfungsphasen, vergiss es. Da gehst du nicht mehr ins Fitnessstudio, da spielst du nicht mehr Fußball. Da lernst du manchmal 3-4 Monate am Stück. Und hast für nichts mehr Zeit. Familie, Freunde musst du auch ein Stück zurückstellen, sonst schaffst du dein Studium nicht. Du kannst nicht jedes Wochenende nach Hause gehen, du kannst nicht jeden Abend Party machen gehen, vergiss es. Es gibt kurze Phasen, da hast du Zeit, aber in vielen Phasen hast du das nicht. Urlaub musst du auch aufgeben. Geld als Student, leb mal von BAföG in München. Viel Spaß. 7. Opfer, was du bringen musst, einen Ausgleich. Du wirst eigentlich nicht mehr viel nebenher machen können, wenn du es gescheit machst. Warum studieren Leute? Weil sie Ziele haben. Ich will einen gescheiten Job haben, ich will mein Geld verdienen, ich will Wissen haben. So 3 Punkte. Warum nimmt Jesus diese Gefahren auf sich? Für sich und seine Leute? Warum lässt er einen seiner besten Freunde sterben? Weil sein Ziel war es, Gott groß zu machen und Menschen zum Glauben an Gott zu bringen. Also wenn du an Jesus glauben sollst oder dir das überlegst, sei dir darüber im Klaren, Das sind Jesu zwei große Ziele. Darum geht's ihm. Ihm geht's nicht um dich. Es geht ihm um diese zwei Punkte. Er will immer, dass Gott groß wird. Er will immer, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen. Du bist ihm gar nicht so wichtig. Warum ist es so, dass es Jesu Ziele sind? Es gibt ja Motive, die begründen, warum ich was mache. Es gibt Ziele, gell? Das will ich machen. Aber man muss ja wissen, warum will Jesus das? Was lesen wir denn im Text? Das eine große ist, er liebt seinen Vater. Warum liebt er seinen Vater? Er weiß, wie herrlich sein Vater ist. Er will diesen Vater groß machen, weil er weiß, dieser Vater ist es wert, dass man ihn groß macht. Gott ist ihm so viel wichtiger als alles andere, was es gibt, dass er sogar Lazarus sterben lässt. Also das ist sowohl sein Ziel, Gott groß zu machen, ist aber auch die Ursache. Weil Gott groß ist, weiß Jesus, ist der Einzige, für den es wert ist zu leben. Er liebt also seinen Vater. Das zweite Motiv ist, er liebt auch die Menschen. Hast du gerade gesagt, ich bin ihm nicht wichtig. Du bist ihm schon wichtig, aber der Vater ist ihm wichtiger. Ja? Wir lesen hier, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Er hat sie wirklich lieb und wir sehen, wie lieb er sie hat, als er weinte. Das ist der kürzeste Vers in der Bibel, Johannes 11, 35. Wenn ihr Bibelverse auswendig lernen wollt, fangt damit an, Jesus weinte. Erster Bibelvers auswendig gelernt. Johannes 11, 35. Super, gell? Und da sprachen die Juden, sieh, wie lieb hat er ihn gehabt. Was man hat ihm wirklich angesehen, er hat den Lazarus brutal lieb gehabt. Das war ihm nicht egal, dass der gestorben ist. Er hatte ein größeres Ziel. Aber das war auch der Grund, warum er überhaupt gekommen ist zum Lazarus. Der hat ihn auch wirklich lieb gehabt. Wisst ihr, hätte auch andere Leute aus den Toten auferwecken können. Aber er ist zum Lazarus gegangen, weil er den richtig lieb gehabt hat. Also zwei Motive hat er, liebt seinen Vater, er liebt die Menschen. Was macht Jesus? Was macht er? Er schlägt sich mit ganz schön komischen Sachen rum, nämlich mit Trotz, Zweifeln und Bedrohung. Die Jünger, als er ihnen nämlich sagt, wir gehen jetzt los, sind irgendwie völlig durch den Wind und sagen, spinnt er jetzt? Und einer sagt, ja komm, dann gehen wir halt alle mit und sterben wir halt. Ist es eh alles schon egal. Jetzt haben wir schon fast 3 Jahre mit dem Jesus abgegeben. Der lernt es irgendwie nicht, dass es gefährlich ist, aber komm, jetzt gehen wir mit und gehen wir halt mal sterben. Jetzt ist es halt so, gell? Lass uns sterben gehen, sagt der Thomas. Also so richtig fatalistisch, der hat es irgendwie schon völlig aufgegeben, mit Jesus streiten oder argumentieren zu wollen. Er sagt einfach, komm, gehen wir einfach mit. Wie muss das für Jesus gewesen sein? Diese Haltung. Der hat den Lazarus nicht gern sterben lassen. Der wäre wahrscheinlich sehr gern, sehr schnell dorthin gegangen. Der hat es gemacht, das haben wir vorher geredet, um Gott groß machen zu können, um Glauben an Gott zu bewirken. Das muss dem richtig wehgetan haben, dass die so einen Schmarrn daherreden. Aber es wird nicht besser. Die Martha sagt, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Ja, Martha, das ist der ganze Punkt. Ich habe ihn sterben lassen müssen, damit ich Gott groß machen kann. Das muss ihm richtig wehgetan haben, dass man ihm unterstellt, dass er Lazarus nicht genug geliebt gehabt hat. Das steckt nämlich hinter der Frage, wenn du da gewesen wärst. Das ist nämlich die Frage, wo warst du denn eigentlich, Jesus? Das muss Jesus ganz schön wehgetan haben. Als Lazarus dann auferweckt war, gibt es dann die einen sagen, hey, Jesus, super. Und die anderen sagen, so ein Vollidiot, der muss weg, der muss sterben. Versetz dich mal in Jesu Haut rein. Du hast gerade ein Riesenwunder gewirkt durch Gottes Kraft. Du kannst es nicht noch mehr beweisen, dass du Gottes Gesandter bist, als wenn du jemand aus den Toten auferweckst. Also man kann immer sagen, das war ein Blinder, der war blind. Der hat so getan, als sei er blind und jetzt sagt er, ich kann sehen. Es war alles abgekartet. Bei einem Toten, der schon verwest, der schon stinkt, kann niemand sagen, der war halt nur scheintot. Das geht nicht mehr. Also du kannst es nicht noch besser beweisen, dass du von Gott gesandt bist, als wenn du so ein krasses Wunder tust. Und die Leute sagen teilweise, nee, ich glaube nicht, dass der von Gott ist, der muss weg, der muss sterben. Wie muss es Jesus damit gegangen sein? Bah, also, ich hätte nicht gerne in seiner Haut gesteckt, muss ich sagen. Und die führenden Juden, die sagen noch, ja, der muss jetzt sterben, denn wenn der weiter solche Wunder tut, dann sagen die Römer irgendwann, Moment einmal, da ist zu viel Aufruhr, jetzt bringen wir mal alle Juden um. Die Römer waren relativ unzimperlich, was sowas angegangen ist. Ne? Also die haben, wenn sie Städte erobert und belagert haben, waren sie sehr gründlich. Die haben ein Beispiel gibt's, haben sie über Nacht 80 Städte zerstört auf einer Insel und 150.000 Leute versklavt, die noch übrig waren von den Städten. Die anderen haben sie halt umgebracht. Über Nacht, von einem Tag auf den anderen, 80 Städte zerstört und 150.000 Leute versklavt. 150.000 Leute, sagt ihr euch, nicht so viel. Im ganzen Mittelmeerraum haben wahrscheinlich in der Zeit Jesu so 40 Millionen Menschen gelebt. Also der ganze Mittelmeerraum. Rechnet das mal hoch, heute leben da wahrscheinlich so eine Milliarde Menschen. Hochgerechnet sind es ein paar Millionen, die da über Nacht versklavt wurden. Krass, die waren nicht zimperlich. Das war eine reale Bedrohung von den Römern. Und die Juden sagen, das ist uns zu gefährlich, die bringen uns alle um, deswegen muss Jesus sterben. Das ist besser, wenn dieser eine stirbt, als wenn alle Juden sterben. Es war ein bisschen dumm, dass sie es gemacht haben, weil Gott sein Volk Israel gerichtet hat dafür, dass sie Jesus abgelehnt haben. Die Römer sind wirklich gekommen, haben wirklich fast alle Juden umgebracht. Ironie der Geschichte. Wenn sie ihn angenommen hätten, wäre das wahrscheinlich alles anders gelaufen. Also Jesus legt sich hier mit Leuten rum, mit denen es nicht einfach ist. Er macht es trotzdem. Und das Zweite, was er macht, er vollbringt Wunder. Wahnsinn. Er kann jemand aus den Toten auferwecken. Was für eine Person hat er denn? Was lernen wir über seine Person? Wir lesen Vers 11, Kapitel 11, 42. Jesus sagt da in einem Gebet zu seinem Vater, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt hier, ich bin dein Gesandter, ich bin Gesandter Gottes. Was lernen wir noch? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er wird Herr genannt, das ist eigentlich eine Anrede wie Gott. Also nicht nur so Herr Meier, Herr Huber, sondern dieses Wort hier ist Herr im Sinne von Gott. Ich glaube, dass du der Christus bist. Das ist so ein Begriff, die Juden haben auf den Sohn Gottes gewartet, der kommt, um sie zu befreien und eine Lösung für ihre Sünden herzustellen. Und der Sohn Gottes ist eigentlich fast dasselbe wie der Christus, ein bisschen eine andere Stoßrichtung. Du bist der Sohn Gottes. War für einen Juden fast schon hart, das zu sagen, weil die Juden nicht glauben, dass Gott wirklich einen Sohn haben kann. Das geht nicht, gell? Da haben heute immer noch Leute Probleme damit, darüber nachzudenken, wie es sein kann, dass Gott einer ist und irgendwie doch drei und so. Das ist ein kompliziertes Thema, gell? Das war für Juden ziemlich hart, sowas zu sagen. Es ist heute auch immer noch, zu sagen, Jesus ist Sohn Gottes. Damit könnte der Juden so richtig vom Karren fahren, wenn er sowas sagt. Also macht es lieber nicht gleich. Rede mal über andere Sachen. Also wer ist Jesus? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, ich habe Macht über den Tod. Sowas kann eigentlich nur Gott von sich selbst sagen. Und hier kriegen wir drei Titel von ihm mit, die auch in die Richtung gehen, dass er Gott ist. Jesus ist also Gottes Sohn, er ist Gott. Er ist nicht einfach ein normaler Mensch, er ist Gott. Also wenn du sagst, ich soll an Jesus glauben und wenn du das hörst, heißt es so viel wie, glaube, dass Jesus Christus Gott ist. Das heißt es. Und das ist eine harte Aussage. Weil du musst damit sagen, ich glaube, dass ein Mensch, der vor über 2000 Jahren gelebt hat, oder geboren wurde, ist noch nicht ganz 2000 Jahre tot, dass der wirklich Gott war. Und du musst es, du glaubst es, obwohl du ihn nicht sehen kannst. Der ist nicht mehr auf der Welt, Herr Jesus, gell? Das war eine krasse Aussage, wenn du sowas dich traust, das zu sagen. Aber das bedeutet es, wenn wir sagen, glaube an Jesus, meinen wir damit, glaube, dass Jesus Gott ist. Wer ist Jesus noch? Jesus hat irgendwie Gefühle, gell? Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war. Und wir lesen, als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und Jesus weint. Also Jesus hat starke Emotionen. Dazu müsst ihr jetzt wissen, in der römisch-griechischen Antike konnten Götter alles bis auf eins. Götter können nicht weinen. Das ist so das, worüber sich alle einig sind. Ein Gott kann nicht weinen. Das geht nicht. Jesus weinte. Was sehen wir dann hier dran? Jesus ist ein ganz normaler Mensch gewesen. Der Gefühle hatte, den Sachen mitgenommen haben, der nicht wie so ein Roboter durchläuft und sagt, mich juckt hier nichts, ich bin eh Gott, kann eh machen, was ich will. Ihn hat es alles richtig mitgenommen, was hier auf dieser Welt passiert ist. Jesus weinte, das zeigt uns, er war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich auch. Wie kriegt man das zusammen? Jesus ist ganz Gott und Jesus ist ganz Mensch. Das ist wahrscheinlich die schwierigste theologische Frage, die es gibt. Und wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, viel Spaß, da werdet ihr sehr viel Zeit brauchen, um das zusammenzubringen. Ich möchte es aber eigentlich gar nicht so kompliziert sagen. Ich möchte einfach nur das sagen, was die Bibel grob dazu sagt. In Jesus sehen wir, wie Gott Mensch wurde. Wenn du Jesus ansiehst, siehst du immer beides. Du siehst immer einen ganz normalen Menschen, der dieselben Kämpfe hatte wie du, der auch mal krank war wahrscheinlich, der auch mal damit kämpfen musste, oh, dem Mädel soll ich jetzt nicht hinterher schauen. Ja. Der auch mal zornig wurde und aufpassen musste, dass er es nicht übertreibt mit seinem Zorn. Das war nicht alles so einfach für ihn. Aber du siehst an Jesus auch Gott. Das siehst du daran, dass er Wunder gewirkt hat, wo man sagen muss, das ist verrückt. Er konnte Tote auferwecken, das ist der Wahnsinn. Aber wir sehen an Jesus immer diese beiden Dinge. Was bedeutet das jetzt für uns? Welche Folgen hat das auf uns? Der erste Punkt, es wird ziemlich viele Herausforderungen geben, denn Gott wird auch uns überfordern. Wisst ihr, Jesus hat seine Jünger damit überfordert, dass er Lazarus hat sterben lassen. Er hat die Martha damit überfordert, dass er ihren Bruder hat sterben lassen. Er hat die Leute drumherum damit überfordert, dass er jemanden aus den Toten auferweckt hat. Jesus hat eigentlich ständig, überall wo er war, Leute überfordert. Wir haben auch gelernt, warum er die überfordert hat. Weil er ganz andere Ziele hatte, als die Menschen sie haben. Wir Menschen, wir wollen, dass es uns gut geht, oder? Sicheren Job, gute Beziehung, am besten ein schönes Haus, schöner Garten, Hund, Kinder, schönes Auto, geiler Urlaub, oder? Das sind so Sachen, das wünschen wir uns alles. Das war Jesus alles gar nicht wichtig. Dem waren diese zwei Dinge wichtig, Großgott, Gott groß machen und Menschen zum Glauben an Gott zu bringen. Dafür hat er alles auf sich genommen. Glaub nicht, dass das anders wird, wenn du dich für Jesus entscheidest. Er wird dich radikal überfordern, weil es ihm nicht nur um dich geht. Es geht ihm immer darum, Gott groß zu machen und Menschen zum Glauben an ihn zu bringen. Ich musste es auch schon relativ oft erleben, dass Gott mich auch ganz schön überfordert und ganz schön auf die Probe stellt. Einmal in meinem Leben war das besonders krass. Da wollte ich in die USA fliegen und da so eine Art Ausbildung, so eine Art Bibelschule machen. Und ich habe kein Visum bekommen. Mich beworben, die haben es abgelehnt. Dann habe ich mich nochmal beworben, haben sie gesagt, ja, dann komm es mal rein nach München ins Konsulat, dann reden wir da mal drüber. Dann war ich da im Konsulat und habe gesagt, ja, ich will da hin und ich brauche das Visum. Das geht 9 Monate lang und ich will es unbedingt machen. Und sagt so, nö. Und schickt mich heim. Mein Flug war schon lang gebucht. Ich dachte, ja, so ein Schmarrn, ne? Und ich wusste, es gibt so eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Amerika. 90 Tage darf man einreisen ohne Visum, dann muss man wieder raus. Das ist richtig blöd. Ich will ja nicht nur 90 Tage, ich will ja eigentlich 3 mal 90 Tage. Ich will eigentlich 270 Tage rein. Was mache ich jetzt? Ja, dann buche ich halt nochmal einen Flug, einen Rückflug und wieder einen Hinflug. Und habe es dann so gemacht, dass ich gesagt habe, ich gehe da jetzt 3 Monate rein und fliege wieder nach Hause, bin 10 Tage daheim und dann fliege ich wieder nach Amerika, um wieder 90 Tage drin sein zu dürfen. Das ist ziemlich teuer, gell? Also ich habe da mal studiert, das Geld hatte ich nicht so ganz auf der hohen Kante liegen, war schon schwierig. Dann komme ich nach Amerika rein und sagen sie, Herr Singer, Ihnen hat man doch schon 2-mal ein Visum verweigert, kommen Sie mal mit. Dann haben die mich an der Grenze rausgezogen, ich war nach einem 9-10-Stunden-Flug richtig platt, dann haben sie mich über eine halbe Stunde verhört. Amerikanische Verhörmethoden, also kein Waterboarding, keine Angst. Aber das war schon relativ krass für mich. nebenher haben sie meine Aussagen abgeglichen mit den Leuten, wo ich dann wo ich übernachten wollte, wo ich dann wohnen sollte. Haben sie immer mich ein paar Fragen gefragt, sind rausgegangen, haben die angerufen, ob das stimmt, sind wieder reingekommen, dann ging es weiter. Boah, das war richtig heftig für mich. Warum macht Gott sowas? Hätte doch einfach so leicht sein können, oder? Dass ich da einfach dieses Visum kriege. Warum sowas? Ich habe es dann wirklich verstanden, ich möchte es ein bisschen abkürzen, was dann alles passiert ist. In den 10 Tagen, wo ich zurück war in Deutschland, sind 3 wunderbare Sachen passiert. Das erste war, ich wurde eingeladen, bei einem Stipendienwerk, bei einem Auswahlseminar mitzumachen, das genau in diesen 10 Tagen stattgefunden hat. Ich wusste davon nichts, die Flüge waren lange gebucht. Ich hätte da nie mitmachen können, wenn ich in Amerika gewesen wäre. Ich hätte gesagt, boah, da wird eh nur ein Drittel genommen und dafür nochmal einen Flug zahlen und das Programm unterbrechen. Oh, das geht irgendwie nicht. Das hätte ich niemals gemacht. Genau in diesen 10 Tagen. Und das Witzige war, ich kam am 9. November zurück und am 10. ging das Seminar los. Also besseres Timing geht gar nicht. Wunderbar. Und ich war dann so übermüdet. Mich haben die nicht wirklich aufregen können und die fragen, mir war das alles wurscht und die haben gesagt, boah, der ist aber richtig cool, gell? Dass denen das nicht so juckt und ich habe das Stipendium bekommen. Wahnsinn, gell? Also da waren Leute dabei, die sind viel, viel schlauer als ich. Viel, viel schlauer. Da waren Leute dabei mit 0,8 an Abi, die es nicht bekommen haben. Das hatte ich nicht, bei weitem nicht. Gell? Also danke für den Jetlag. Das zweite, was wunderbar war, jetzt werde ich gleich sagen, warum war das wunderbar. Mein Papa war ziemlich schwer krank zu der Zeit. Da hatte man eine Ader verstopft, die zu seinem Hirn führte und dann konnte das Blut nicht mehr gescheit abfließen. Er ist immer mehr aufgequollen. Und dann hat man das rausgefunden, kurz bevor ich wieder zurückgeflogen bin. Man hat gesagt, man musste ihn operieren. Man konnte ihn operieren. Es war klar, die OP ist einen Tag vorher oder 1-2 Tage vorher, bevor ich dann wieder in Deutschland bin. Ich war froh, dass der Flug schon lang gebucht war, weil ich konnte dann auch da sein und ihn besuchen im Krankenhaus. Das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht können. Es war nicht klar, ob er die OP überlebt oder nicht. Das stand wirklich auf Messerschneide damals. Und sie haben damals auch die Ärzte gesagt, wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre, wäre er ziemlich sicher gestorben. Ich war Gott so dankbar dafür, dass ich heim musste. Das dritte, was wunderbar war, eine Freundin von mir aus der Schule hat irgendwie im Studium sich mit dem Thema beschäftigt, warum lässt Gott das Leid zu? Gell? Und hat gesagt, du Johannes, irgendwie, du bist doch irgendwie so auch christlich angehaucht, bist du mit mir drüber reden? Und gesagt, ja, gern, ich bin da. Weil gerade in der Zeit, wo ich eh in Deutschland war, haben wir uns getroffen, wir haben darüber geredet und Gott hat das irgendwie gewirkt, gesagt, wow, an den Gott möchte sie glauben. Als ich ihr das ein bisschen erklärt habe, dieses Gespräch hätte ich mit ihr nie haben können, wenn ich das Visum bekommen hätte. Ich habe also gesehen, das Leben mit Gott wird ziemlich überfordernd. Das war für mich als junger Bachelor damals richtig hart, kein Visum zu haben. Danach habe ich verstanden, warum. Aber glaub nicht, dass es nicht überfordernd war. Es gibt andere Situationen in meinem Leben, wo Leute mich ausgelacht haben, deswegen, weil ich Christ bin. Total. Es war in der Schule überhaupt nicht leicht zu sagen, ich bin Christ. Leute immer ein bisschen Nasekrümpf, gell? Wenn ich dann in einen Schülerbibelkreis damals gegangen bin. Was macht denn der da schon wieder, der Spinner, so ein Vollidiot, was soll das? Es war gar nicht leicht. In meiner Arbeit, meine Chefin, die lacht auch drüber, dass ich Christ bin. Die kann damit nichts anfangen, also ist nicht immer leicht. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden solltest, mach dir das klar, es wird richtig hart werden. Wir sagen hier, mit Jesus wird alles gut, damit weinen wir, dein Leben wird einen Sinn haben und du wirst eine Zukunft bei Gott haben, damit meinen wir aber alle nicht, dein Leben wird so richtig Rockstar. Nee, das wird's nicht. Es wird richtig hart. Gott wird uns überfordern, wir werden auch Ablehnung erfahren. Genau wie Jesus. Aber es gibt auch Hoffnung. Der erste große Hoffnungspunkt ist, wir glauben an jemanden, der den Tod überwunden hat. Jemand, der Leute aus den Toten hat auferwecken können. Das heißt, der Tod ist für uns keine Endstation, weil wir an jemanden glauben, der aus den Toten auferwecken kann. Hast du schon mal über deinen Tod nachgedacht? Bitte mach das mal. Und du wirst verzweifeln. Du wirst sagen, wozu das hier alles? Warum? was soll der ganze Käse? Warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich eh mal sterbe? Warum soll ich mir mal ein großes Haus kaufen können, wenn ich darin vielleicht 20, 30 Jahre leben kann, dann ist eh wieder weg. Alles für ein Popo. Denk mal über den Tod nach. Der Tod ist grausam. Wir werden alle, die wir hier sitzen, mal sterben müssen. Also sehr wahrscheinlich, es sei denn, Gott sagt vorher, es ist Schluss. Dann gibt es vielleicht manche, die nicht sterben müssen, aber grundsätzlich müssen wir alle, die wir hier sitzen, sterben. Denk darüber mal nach. Und es gibt keine Hoffnung für dich, außer wenn du an jemanden glaubst, der den Tod überwunden hat. Der Leute aus den Toten auferwecken konnte, als er gelebt hat, und der selbst aus den Toten auferweckt wurde. Wisst ihr was? Dieser Jesus ist ja gestorben, der war ein ganz normaler Mensch. Der hat man ans Kreuz gehauen und der hat das Kreuzigen hat er nicht überlebt. Das war eine 100% sichere Todeshinrichtungsart. Wenn du länger als 2-3 Stunden gehangen bist, hast du so große Organschäden hinter dir gehabt, du musstest sterben. Auch wenn man dich dann noch runtergeholt hat, nach 2-3 Stunden, konnte nichts und niemand dich mehr retten. Er hing über 6 Stunden dran. Dieser Jesus ist aber aus den Toten auferstanden. Deswegen gibt es heute das Christentum. Das Christentum war keine Idee von schlauen, reichen und mächtigen Männern. Das waren einfache Leute, die Fischer waren, die Zimmerleute waren, die Finanzbeamte waren. Ganz einfache Leute, die etwas erlebt haben. Nämlich, da war einer tot und der wurde lebendig. Und derjenige, der tot war und lebendig war, der hat vorher schon gesagt, dass er mal sterben wird und wieder auferstehen wird. Der vorher tot war und wieder lebendig wurde, der hat seit seines Lebens immer gesagt, ich bin Gottes Sohn, glaubt an mich. Und der letzte Beweis, den er uns Menschen gegeben hat, war, dass er wirklich Wort gehalten hat. Er ist aus den Toten auferstanden. Wenn er die Religion dieser Welt so anschaut, sind die eigentlich alle gegründet von reichen, mächtigen oder sehr schlauen Leuten. Buddhismus. Buddha war ein richtig reicher Typ, mächtiger Typ. Ja, der hatte schon Einfluss. Mohammed hat eine sehr, sehr reiche Frau geheiratet und hat es geschafft, sehr einflussreiche Politiker sehr früh zu gewinnen. Und die haben dann einfach auf gut Deutsch alle umgebracht, die nicht das geglaubt haben, was Mohammed gesagt hat. Und dann hat sich der Islam sehr, sehr schnell verbreitet. Der Islam war sehr blutig am Anfang. Das Christentum wurde von Leuten verbreitet. Das waren Fischer. Die wussten eher, wie man Netz flickt, als wie man Wort buchstabiert. Und die haben es geschafft, die ganze Welt zu verändern. Über 1 Milliarde Menschen nennen sich heute Christen. Das ist der Wahnsinn. Warum? Weil diese armen Schlucker im letzten Winkel eines Reiches, also wenn man Deutschland anschaut, wo will niemand leben? Görlitz irgendwo da oder Ecke Richtung Polen, da will eigentlich niemand sein. So ungefähr, also Israel war so das Görlitz der römischen Welt damals, da wollte man eigentlich auch nicht unbedingt leben. Und diese Leute haben es geschafft, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Warum? Weil Jesus aus den Toten auferstanden ist und sie das geglaubt haben. Diese Hoffnung wirst du auch haben, wenn du an Jesus glaubst. Das heißt, der Tod ist für dich nicht der Endpunkt, sondern du hast die Hoffnung, Jesus wird mich aus den Toten auch mal auferwecken. Und das Zweite ist, Jesus versteht uns. Wir haben gesagt, Jesus ist Gott. Als Gott hat er dich gemacht. Was heißt es, wenn Gott dich gemacht hat? Er versteht dich. Warum versteht er dich? Er hat dich gemacht. Wenn bei einem Auto was kaputt geht, irgendwie ein Konstruktionsfehler vorliegt und das Auto einfach nicht mehr läuft, wo ruft man an? Erst in der Werkstatt, wenn die nicht weiterkommt, wo geht man hin? Zu dem Ingenieur, der das entwickelt hat. Warum? Weil der Ingenieur am allerbesten Bescheid über dieses Teil hat, weiß, was da kaputt ist. Das ist genau der Ingenieur, der es gemacht hat. Der Benny wird es euch bestätigen können, der hat oft lange in dieser Fehleranalyse gearbeitet jetzt schon. Gell? Man geht immer zu denen, die es gemacht haben, weil die haben am meisten Ahnung von der Materie. Jesus kann dich voll verstehen, weil er dein Schöpfer ist. Er ist Gott, er hat dich gemacht. Aber Jesus ist nicht nur Gott, Jesus ist auch Mensch. Deswegen versteht er dich. Wisst ihr, Jesus weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Ein Ingenieur weiß nicht, wie es ist, Auto zu sein. Ein Gärtner weiß nicht, wie es ist, Baum zu sein. Ein Schriftsteller weiß nicht, was es ist, Buch zu sein. Aber Jesus weiß, was es ist, Mensch zu sein. Er versteht alle deine Zweifel, alle deine Nöte, alle deine Kämpfe, die du hast, all das. Wenn du also glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann glaubst du an jemanden, der dich voll und ganz versteht, der dich gemacht wurde, gehabt und genauso wurde wie du. Was bedeutet es für uns, wenn wir sagen, wir wollen an Jesus glauben? Es bedeutet für uns, es wird brutal hart, das Leben wird nicht leicht, weil es Gott nicht darum geht, dich in diesem Leben glücklich zu machen, sondern es geht ihm darum, dass er groß gemacht wird und dass viele Menschen an ihn glauben werden. Aber es bedeutet auch, wenn du an Gott glaubst, dass du eine Hoffnung hast, die über den Tod hinausgeht und dass du eine Beziehung zu jemandem bekommst, der dich wirklich versteht. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Jesus, du hast bewiesen, dass du Gott bist, weil du krasse Sachen gemacht hast. Du konntest den Lazarus aus den Toten auferwecken und du selbst bist aus den Toten auferstanden. Herr, ich bitte dich, dass wir Mut haben, das zu glauben, dass wir Mut haben, uns auf dich einzulassen, weil das unser Leben wirklich voll und ganz auf den Kopf stellen kann und auch wird. Herr, es ist die Frage, an der sich alles entscheidet, die Frage, welchen Sinn wir in diesem Leben haben oder auch nicht. Ich bitte dich ja darum, dass du uns nachgehst, uns immer wieder neu begegnest, dass wir auch Mut und Vertrauen fassen können, auf dich zuzugehen, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Bitte nimm uns auch alle Illusionen, Herr, es wird nicht leicht, mit dir zu leben, es ist nicht leicht, das kann ich nur bestätigen. Aber es lohnt sich, Herr, weil wir dann eine Hoffnung haben. Ich bitte dich, dass wir uns da echt mal hinsetzen und uns genau überlegen, ob wir das wollen oder nicht. Bitte, Herr, schenk, dass wir das nicht durch den Alltag wegschieben und irgendwie so tun, als würde uns das nicht berühren. Gib uns diese Zeit und hilf uns, Herr, da eine gute Entscheidung zu treffen. Amen. Ich habe die Predigt begonnen mit dem Titel Moment mal. Ich möchte sie schließen mit Nimm dir den Moment. Überleg dir das gut, ob du an diesen Jesus glauben willst, von dem ich heute erzählt habe. Wenn du noch mehr Fragen hast, hier gibt es ganz viele Leute vom Zeit, das Musikteam hier vorne und auch die Leute, die immer so gepredigt haben, die euch vielleicht eingeladen habt, redet mit ihnen drüber, wer ist denn dieser Gott? Denn das, was ich euch erzählt habe, das reicht bei weitem nicht. Das ist die wichtigste Entscheidung eures Lebens. Nehmt die ernst und macht euch Gedanken drüber. Nehmt euch den Moment, darüber nachzudenken, wer dieser Jesus ist, was für Folgen es hat, an ihn zu glauben, und ob ihr das wollt oder nicht.